Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin Strife mit einem kurzen Recap nochmal der Free Agency. Man könnte auch sagen, einem Free Agency Update. Und obwohl ich beim letzten Mal nicht dabei war, mache ich das jetzt nicht alleine, sondern habe mir den Tobi dazu geholt. Hallo Tobi.
Moin, ja, heute auch mal wieder mit mir. Passt ganz gut. Resturlaubstage abfeiern.
All die anderen sind anderweitig irgendwie verplant, haben aber schon beim letzten Mal ihren Senf dazu gegeben. Und damit ihr auch wisst, über was wir reden, es ist Dolphins Drive Universal Time 1900 East Western Standard. Ach, ich habe keine Ahnung, es ist 19 Uhr, Punkt. Und zwar am Montagabend.
Dienstag. Dienstag.
Ja, es ist Dienstag. Es ist Dienstag. Ach, seht ihr, das ist schon alles. Wir sind schon ganz, ganz wild und ganz durcheinander. Seht es uns nach. Deswegen in aller Kürze. Es haben sich noch ein paar Sachen getan seit der letzten Aufnahme, Tobi, richtig?
Ja, es gab noch einige Moves der Miami Dolphins, die noch einige Spieler unter Vertrag genommen haben. 3 neu und einen wieder. 4 neu und einen wieder.
Na, ich vergesse so, den. Dann fangen wir doch erstmal mit dem wieder an. Sag mir doch mal, wen haben wir wieder verpflichtet?
Ja, wir haben Liam Ickenberg gesigned. Ob er jetzt Guard oder Tackle oder Center, Backup oder was auch immer ist, wir werden ihn nicht los. Er ist also für, ich glaube, ein Jahr, die Zahlen sind noch nicht raus, wieder unter Vertrag genommen worden.
Ja, weil, soweit ich weiß, du bist ja ein richtiger Liam Ickenberg-Hater. Ich sehe das Ganze etwas differenzierter.
Naja, also sagen wir mal so, dass wir einen flexibel einsetzbaren Backup in der O-Line gebrauchen können. Das ist so, aber der Herr hatte ja jetzt, ich glaube, wie lange ist er bei uns? 4 Jahre, 5 Jahre, ausreichend Zeit, sich auf verschiedenen Positionen zu zeigen und zu bewähren. Und er ist nicht mehr als maximal solide. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Wir wissen alle, was er kann. Gegner provozieren zum Beispiel. Vor allen Dingen wissen wir aber auch, was er nicht kann. Und da könnten wir jetzt viele Statistiken bemühen. Der Eye-Test sagt da schon relativ viel aus. Und ich denke, jeder, der die Dolphins in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß auch ungefähr, in welche Leistungsklasse man Liam Ickenberg einkategorisieren müsste.
Das finde ich jetzt schwierig, Tobi, tatsächlich. Also ich will das Ganze nochmal von hinten aufdröseln. Das Problem bei Liam Ickenberg ist natürlich, er kam mit ziemlich großen Vorschusslorbeeren aus Notre Dame. Jeder, der hier den Dolphins verfolgt, weiß, dass das College-Team ist, was mir irgendwo am nächsten liegt. Letzte Saison auch recht erfolgreich gespielt hat, könnte man so sagen. Nicht wahr? Jedenfalls hat er da sehr solide auf Tackle gespielt. Und er ist damals, das war schon klar, als er in den Draft ging, das hat jeder gesagt, der Notre Dame gesehen hat, und auch die Experten haben das gesagt, er ist in der NFL definitiv kein Tackle. Da gibt es zum einen das Problem mit den kurzen Armen, alles gut und schön, aber vor allen Dingen die Athletik und die Power fehlt ihm. Und damit war schon klar, wenn überhaupt, dann spielt er Guard. Dann muss er Guard spielen. So. Und wenn man jetzt sagt, von wegen, dass ihm Power fehlt, dann ist er vor allen Dingen kein Pulling Guard, also schwer im Run-Game zu gebrauchen. Und wir haben ihn damals gedraftet, eindeutig zu hoch. Wir haben ihn, glaube ich, Mitte zweite Runde gedraftet. Ich weiß nicht genau, an welcher Position. Und mit diesem Draft Vorschusslorbeeren kommt er natürlich.
Ja, Tobi? Ja, wir sind ja für ihn auch noch hochgegangen. Also wir wollten ihn ja unbedingt haben und haben auch einiges an Value damals eingesetzt, damit wir ihn bekommen. Also das muss man nochmal im Hinterkopf haben. Wir haben ihn ja nicht nur an der Position gedraftet, an der wir dran
gewesen wären. Weil er als Spieler natürlich erstmal nichts dafür kann, ne?
Ja, natürlich, aber das und zeigt ja, wie sehr man ihn haben wollte.
So, da haben viele schon, und auch ich habe das damals gesagt, so, das könnte ein Reach sein. Der war solide als Tackle, er wird aber nicht als Tackle spielen. Mal gucken, wie er als Guard funktioniert. Center war er schon mal gar nicht. Er hat eine gewisse Spielintelligenz, ja, die hat er. Aber damit muss er seine körperlichen Defizite ganz extrem ausgleichen. So, und jetzt ist er vor allen Dingen eins, er ist ein Backup. Und als Backup, als vielseitig einsetzbarer Backup ist er solide. Und vielseitig einsetzbare Backups, also du kannst kein Team und auch keine Line nur aus Spitzen Startern zusammenstellen. Und du weißt, wie schnell sich Leute verletzen und so weiter. Du weißt, dass du ein Problem hast, wenn du zig Leute in so eine Line reinwerfen musst. Und ich sag mal so, wenn jetzt Liam Eikenberg das größte Problem unserer Line ist, glaube ich, dass unsere Line okay ist. Aber das Problem ist natürlich, wenn dann noch Terron Armstead ausfällt und wenn dann wir dann noch keinen vernünftigen Center haben und so weiter und so fort, dann ist es wirklich so, dann ist auch Liam Eikenberg ein Problem, weil das die ganze Line unterzieht. Er ist keiner, der mit seiner individuellen Qualität die Line an und für sich verbessert, ja, aber er ist das, was du als Team brauchst. Wie ist denn das finanzielle Investment, Tobi?
Wie gesagt, die Zahlen sind noch nicht raus. Man kann aber in der Theorie davon ausgehen, dass der Vertrag ungefähr so in dem Rahmen stattfinden wird, wie Liam Eikenberg wahrscheinlich 2024 von uns bezahlt worden ist. Und man hat ja auch gesehen, was so die anderen bekommen haben in dem Vergleich. Über die Zahlen eines Robert Jones haben wir gesprochen. Also von daher, das wird so in dem Bereich rund um, weiß ich nicht, 2,5 bis 3 Millionen sich bewegen, schätze ich. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Seien wir noch mal ehrlich, du willst nicht, dass Liam Eikenberg starten muss. Aber wenn es so ist, dann willst du lieber einen Liam Eikenberg haben, als einen Spieler, der gar nichts kann. Und ich finde, dafür ist es noch vergleichsweise okay, vor allen Dingen für das, was wir ihn zahlen. Und nochmal, für seine Draft-Position, dass wir für ihn Value aufgegeben haben, kann er nichts. Trotz allem finde ich, dass er immer noch besser spielt als nur Igbinoghene. Ja, für ihn haben wir noch mehr aufgegeben. Von daher, ich finde nicht, dass wir ihn loswerden müssen. Ich finde, für den Preis kriegen wir genau das, was wir für den Preis auch wollen und brauchen. So, das ist meine Meinung. Deswegen hört auf mit dem lieben Eikenberg-Hate. Auch wenn ich jetzt nicht sage, dass ich will, dass er startet oder sowas. Ja, aber du brauchst so einen Spieler nur mal in der Hinterhand.
Also, um mal meine Meinung dazu zu sagen, als vierter Guard, als Center-Backup und so weiter, dann ist der okay. So als letzter O-Liner, der so noch mit in die 53 reinrutscht. Natürlich hätte ich es lieber, wenn wir auch auf der Position relativ gut besetzt wären, aber du hast es eben schon ausgeführt. Das ist halt manchmal nicht möglich. Von daher, ich kann damit leben, dass man ihn weiter mitnimmt. Wenn man ihn jetzt als Starter sehen würde, und da wären wir im Verlauf der Folge ja auch noch ein paar Sätze zu verlieren, dann wäre ich gerade auch mit der Aussage, die unser Front Office zur Verstärkung der O-Line getroffen hat, nicht einverstanden. Aber wie gesagt, dazu später wahrscheinlich mehr.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, du sagst jetzt als Guard Nummer 4, kann man auch denken, wie will. Ich denke, er ist erster Backup. Und ich glaube, das ist auch seine Leistungsqualität. Er wird regelmäßig spielen, aber er wird halt nicht dafür sorgen, dass die Line besser wird. Er wird ein Schwachpunkt in der Line sein, das wird aber jeder Backup. Aber ich glaube, dass er unser erster Backup sein wird, Interior.
Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass er nicht als Starter eingeplant ist. Wenn er Backup ist, gut und schön, kann ich damit leben, aber ich bin von der letzten Saison mit dem Guard-Duo Robert Jones, Liam Eikenberg schon geschädigt genug, als dass ich mir das noch länger angucken wollte. Da bin ich auch ehrlich.
Ich bin bei dir, aber dazu gehört auch ein Center. Dazu gehört auch ein Quarterback, der O-Line auch wenig geholfen hat, trotz seines schnellen Release. Dazu gehört ein Scheme, da gehört viel zusammen. Und ich sage nochmal, als Backup ist es der Preis, den du haben willst. Und das ist genau das, was wir in unserer Situation brauchen. Du hast einen soliden Backup, bezahl ihn nicht über, weil der Guardmarkt spielt verrückt. Bezahl ihn nicht über, hab ihn da. Du weißt, dass du ihn einsetzen kannst. Du weißt, was du an ihm hast. Du weißt auch, was du nicht an ihm hast. Aber tatsächlich glaube ich, und das sehe ich anders als du, wie du es vorhin gesagt hast, ich glaube, vor allen Dingen weiß man, was man an ihm hat. Denn ich glaube, er ist besser als vieles von seinem, als sein Ruf. Und dementsprechend bin ich damit damit zufrieden. Aber, wie im Eichenberg war das eine. Wir haben aber auch neue Spieler geholt, Tobi. Über wen möchtest du reden?
Ja, ich würde sagen, wir gehen sie chronologisch durch, so wie ich sie aufgeschrieben habe und so wie sie meines Wissens auch unter Vertrag genommen wurden. Wir haben Running Back Alexander Mattison verpflichtet, zum Beispiel.
Was sagst du dazu? Ich meine, er ersetzt ja im Prinzip Raheem Mostert.
Im Endeffekt ja. Also gedraftet 2019 von den Vikings, da ich glaube 5 oder 6 Jahre lang gespielt, letztes Jahr dann bei den Raiders aktiv. Das war eine Verpflichtung, um eine Schwäche auszugleichen, die wir im letzten Jahr hatten. Also wer von Alexander Mattison jetzt weiß Gott, wie gute Zahlen erwartet und weiß Gott, wie ein explosives Run-Game erwartet, den muss ich enttäuschen. Da haben wir auf der einen Seite natürlich Devon Achane und auf der anderen Seite, wo wir wieder beim Value sind, im letzten Jahr für Jalen Wright einiges aufgegeben, dass das wahrscheinlich die ersten beiden Running Backs sein dürften. Aber seine Stärke ist vor allen Dingen in den Short-Yardage-Situations zu suchen, wo wir halt im letzten Jahr unsere Probleme hatten. Das heißt, alles, was so dritter und kurz ist und wo wir im letzten Jahr regelmäßig dran verzweifelt ist, das ist die Stärke von Alexander Mattison. Und man muss dazu sagen, der junge Mann ist jetzt gerade, muss ich nochmal nachgucken, ich glaube, er wird im Laufe der Preseason 27 Jahre alt. Also das ist noch nicht so der alternde Veteran, der dann nochmal ein paar Snaps bekommt. Also er soll wohl besonders da in diesen Situationen helfen können.
Ja, also ich habe mir die Stats durchaus angeguckt von ihm. Er hat im Schnitt 3,9 Yards per Carry geholt, wobei man dazu sagen muss, dass dieser Schnitt von Jahr zu Jahr schlechter wurde. Er hat damals mit 4,6 Yards per Carry angefangen, landete irgendwann bei 3,2 Yards, jetzt bei den Raiders, da hat er auch 4 Touchdowns gemacht. 4, 5 Touchdowns hat er gemacht. Short Yardage, da kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube, für die Short-Yardage-Situation sollte man immer noch auf unseren Fullback setzen. Aber er ist einer, der mal nicht unbedingt mit Speed kommt, sondern auch wieder mehr durch die Mitte. Raheem Mostert kam ja auch eher mit Speed. Rico würde jetzt sagen, wir dürfen Wilson nicht vergessen, der auch ein Contact-Runner ist. Aber er ist eher so ein bisschen Contact-Runner, der auch mal einen Lauf durch die Mitte vernünftig machen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass er gleich zerbricht. Außerdem kann er auch Pässe fangen. Das hat er zunehmend gezeigt. Letztes Jahr hat er zum Beispiel 36 Pässe gefangen von 48 Targets für 294 Yards. Das ist für einen Running Back, gut, er ist jetzt kein Pass-Catching-Running Back, aber das ist für einen Running Back, finde ich, relativ gut. Das heißt, auch da ist eine Option, er gibt uns einfach was zusätzlich im Backfield. Auch da die Frage immer, wir mit unserem limitierten Budget, wäre die Frage nach dem finanziellen Investment. Und ich weiß, dass Tobi gleich bestimmt dann googeln muss, deswegen lasse ich ihm ein kleines bisschen Zeit, wenn ich die Frage stelle, inwiefern kostet er uns denn jetzt weniger als Raheem Mostert? Also wie viel weniger kostet er uns? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Frage Nummer 1 ist, haben wir uns mit Mattison gegenüber Mostert verschlechtert? Und Frage Nummer 2 ist, wie sieht das cap-technisch aus, Tobi?
Du, cap-technisch kann man wie auch so immer da noch keine großartige Aussage treffen, weil die Zahlen einfach nicht da sind. Aber er wird auf jeden Fall, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, in der Caps-Situation weniger bekommen als die 3,4 Millionen, die Raheem Mostert uns gekostet hat. Und man muss dazu sagen, das zweite.
Moment, stopp. Er wird nicht weniger bekommen, glaubst du?
Nicht mehr, habe ich nicht okay. Weniger gesagt?
Du hast nicht weniger gesagt, aber ich wollte es klarstellen.
Oh. Ja, also er wird auf keinen Fall 3,4 Millionen bei den Miami Dolphins verdienen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast schon angesprochen, was er dem Team geben kann. Natürlich müssen wir darüber reden, dass er nicht das Potenzial eines Raheem Mostert hat, der den umgekehrten Weg gegangen ist und der jetzt bei den Raiders ist, übrigens. Aber das, was Raheem Mostert im letzten Jahr dann noch zeigen konnte, war ja nicht das, was so seine Prime darstellt. Also im Vergleich werden wir uns sicherlich mit dem, was wir von Mostert erwartet hätten, nicht verschlechtern. Und wie du sagst, er gibt der Offense halt eine andere Komponente. Von daher bin ich zwar mit anderthalb weinenden Augen, weil wir auf Raheem Mostert verzichten, aber Alexander Mattison ist halt klare 3. Und Raheem Mostert wäre das wahrscheinlich nicht gewesen. Von daher ist es das, was das Roster vielleicht braucht. Aber es macht uns nicht stärker, das auf gar keinen Fall, aber es verschlechtert uns auch nicht.
Naja, ich sag also mal so, wenn er uns tatsächlich wieder 400 Yards, wenn er eine 400-Yard-Saison mit Contact-Runs hinlegt, bin ich vollkommen zufrieden. Das würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte nicht die 400 erwarten, aber wenn man sich die Zahlen von Raheem Mostert aus dem letzten Jahr betrachtet, war das ja auch nicht so viel. Und wenn er das liefern kann, was Raheem Mostert uns im letzten Jahr gebracht hat, dann denke ich schon, dass das das ist, was die Dolphins erwarten können. So grob gesagt.
Ja, ich denke halt Folgendes. Devin Achane ist kein guter Blocker. Devin Achane ist kein guter Contact-Runner, aber Devin Achane ist halt einer, der mit Speed weiterhin das Feld in die Breite zieht und da dementsprechend eine Matchup-Waffe ist. Genau dasselbe für Jalen White. Die beiden werden sich wahrscheinlich, weil es nicht anders geht, werden die sich die Snaps aufteilen. Und Mattison und Wilson werden sich die Snaps auch aufteilen, sodass im Endeffekt, weiß ich gar nicht, ob er die klare Nummer 3 ist oder ob wir nicht ob wir nicht quasi zwei Speedrunner und zwei Contact-Runner beschäftigen und ob er unter den Contact-Runner nicht die Nummer 1 ist und dann vielleicht, wenn wir einen Speed- und einen Contact-Runner aufstellen, auch immer auf dem Feld steht, will ich jetzt gar nicht mal bezweifeln, nur um die Optionen euch aufzuzeigen. Also wenn wir mit, im 21-Personal oder sowas stehen, dann haben wir da halt eben zwei Running-Backs stehen und ich fände es tatsächlich nicht ganz so clever, wenn wir da ständig nur mit Wright und A-Chain stehen würden. Sondern dann kann ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel mit A-Chain und Mattison da stehen. Was uns viele Optionen gibt. Es gibt uns die Option, mit Kontakt und Power durch die Mitte zu laufen. Es gibt uns die Möglichkeit, einen zusätzlichen Passblocker zu haben, um ins Passgame zu gehen. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, mit Devin A-Chain ins Passspiel zu gehen, als Passempfänger, oder aber Speedrun zu haben. Wir werden also unauffälliger oder unausrechenbarer wieder. Und das finde ich eigentlich gut. Tobi?
Dazu muss man zu deinen Überlegungen sagen, dass wir Jeff Wilson noch gar nicht wieder unter Vertrag genommen haben. Also Jeff Wilson ist noch Free Agent. Wir haben also im klassischen Sinne nur drei Running Backs. Ob der vierte jetzt Jeff Wilson ist oder ob wir da im weiteren Verlauf der Free Agency oder im Draft noch aktiv werden, in Klammern, wovon ich eigentlich ausgehe, werden wir noch sehen. Also ich sehe nicht, dass wir tatsächlich nicht, dass wir Jeff Wilson noch resignen werden, sondern ich denke, wir gehen da auf den Draft.
Ich weiß es nicht. Er hat natürlich eine Vergangenheit mit McDaniel, weswegen ich da einen Vorteil sehe. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich weniger mit der Free Agency beschäftigt, deswegen war ich bei der letzten Folge auch nicht dabei. Ich habe mich mit dem Draft beschäftigt und die Running Back Klasse dieses Jahr bietet echt viel, gerade auch in den späten Runden, viele interessante Spieler. Da bin ich mal gespannt, aber da kommen wir mit Sicherheit in den Draft-Folgen zu. Möchtest du noch was zu Mattison sagen?
Nee, also er macht uns jünger auf jeden Fall. Er macht uns nicht wesentlich schlechter und wahrscheinlich ist er billiger. Von daher, wenn man ihn so einsetzen kann, dass man seine Stärken den Schwächen der Miami Dolphins angleicht, dann bringt er uns was. Und das wird, das sagt das Papier, aber das wird die Praxis zeigen. Also da kann man jetzt nicht großartig mehr zu sagen.
Ja, also ich möchte noch sagen, welcome to Miami. Wer kommt denn als nächstes in der Chronologie?
Als nächstes käme dann, machen wir weiter mit Linebacker KJ Britt, der seit 2021 bei den Buccaneers gespielt hat, also auch in Florida, von Auburn kommt und ein fast 26-jähriger Linebacker ist, der uns eher Tiefe verschafft. Also wenn man sich die Zahlen ansieht, dann hat er in seiner Karriere das letzte Jahr sicherlich ein Down-Year gehabt. Er ist nicht sonderlich gut gewesen in der Coverage. Er hat ganz passable Zahlen, was das Tackling angeht. Er hat 11 Spiele gestartet. Also der kann schon was, aber als Starter willst du den auch nicht unbedingt auf dem Feld haben. Eher für die Breite, wenn er nicht sogar auch im Special Team eingesetzt werden könnte.
So, und jetzt ist die ganz wichtige Frage, Linebacker. Linebacker finde ich ist immer, diese Aussage ist immer eine schwierige Position, weil Edge-Rusher werden Linebacker genannt, das sind dann Outside-Linebacker, und auch die klassischen Linebacker, ja, werden Linebacker genannt, die also in der Front 7 quasi hinten stehen. Eher und weniger für die Pass-Rush zuständig ist. Was genau macht er denn jetzt? Ist er Sam, also Strong Linebacker, Weak Side Linebacker, ist er ein Middle Linebacker, ist er ein Mike oder welche Position? Oder ist er tatsächlich ein Edge Rusher?
Also ein Edge Rusher ist er auf gar keinen Fall. So wurde er auch bei den Buccaneers nicht wirklich eingesetzt, sondern er ist eher so der klassische Backup für das, was wir an Linebackern in der Mitte zu stehen haben. Also wenn ich jetzt an einen Tyrell Dodson denke, der ist ja jetzt auch nicht der klassische Pass-Rusher in dem Sinne. Und wenn Dodson eine Pause brauchen sollte, dann ist es gut, einen KJ Britt in der Hinterhand zu haben. In Klammern, es wurde ja schon angekündigt, dass auch da auf Linebacker im Draft noch etwas passieren soll.
Ja, wobei, wie gesagt, ich finde das immer schwierig, Die Amis bezeichnen die Position Linebacker etwas anders als wir. Für die sind Bradley Chubb, Jalen Phillips Linebacker und tatsächlich waren Jerome Baker dann auch Linebacker. Und die benutzen für alles dasselbe. Ist er eher ein Bradley Chubb, Jalen Phillips oder eher ein Jerome Baker?
Also das ist natürlich jetzt, muss man schon sagen, ein Qualitätsunterschied von den ersten dreien, die du genannt hast zu KJ Britt. Das sollte man auch nicht von ihm erwarten, müsste man auch nicht von ihm erwarten. Ich denke, dass er die Rolle spielen soll, die ein Duke Riley zum Beispiel bei uns als Linebacker-Backup im letzten Jahr gespielt hat. Ich denke, dass er den ersetzen können sollte, den wir ja auch noch nicht wieder geresigned haben. Und ob wir ihn resignen, ist für mich fraglich.
Was ich sehr schade finde, aber ich finde, da hast du das sehr gut eingeordnet. Ja, auf Linebacker können wir immer mal ein bisschen Tiefe gebrauchen. Jungs, die für ein paar Snaps reingespielt werden. Linebacker sind Tackle-Maschinen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, Linebacker ist die klassischen Linebacker, ist die Positionsgruppe mit den meisten Tacklings. Ja, genau, ich habe den Faden verloren. Mit den meisten Tacklings im ganzen Roster. So, daran sollte man sie aber nicht messen. Du hast es schon gesagt, er wird vor allen Dingen gegen den Lauf eingesetzt werden als Situation-Spieler und wird in den Special-Teams spielen. Es ist eine Verpflichtung für die Tiefe. Ich wage manchmal zu bezweifeln, je nachdem, was im Draft kommt, ob er überhaupt den Roster packen wird. Aber das werden wir sehen. Wie ging's weiter, Tobi?
Dann haben wir etwas, wo gleich hier noch ein Nachtrag kommen wird, das weiß ich schon, das hast du ja schon angekündigt im Vorgespräch. Wir haben Tyden Pharaoh Brown verpflichtet, auch für, ich glaube, sogar ein Jahr. Der gute Mann ist inzwischen fast 31 Jahre alt, hat vorher in seiner Karriere in Seattle, in New England, in Cleveland, in Houston und in Oakland gespielt. Ist also eher so der Journeyman. Seine Stärke ist eher das Blocking. Also wenn man sich so die Rezension der Verpflichtung anliest, dann ist er etwas, was Julian Hill nicht ist, nämlich ein verdammt guter Blocker, der auch in der Lage ist, situativ Bälle zu fangen. Also das muss man auf jeden Fall sagen, aber er ist auf jeden Fall ein starker Blocking-Tight End. Das auf jeden Fall. Und das hat Miami jetzt, wenn man daran denkt, wer uns verlassen hat, so nicht. Um dir schon mal die Überleitung zu geben, wer uns denn verlassen hat und was da die Schwächen sind, die da sich da auftun.
Ja, also Pharaoh Brown ist natürlich ein erfahrener Spieler. Du hast es gesagt, ganz klar Blocking. Aber man muss jetzt mal sagen, er hat im Laufe seiner Karriere 72 Receptions für 751 Yards gehabt in zig Jahren und 3 Touchdowns. Er ist ein, und ich habe ihn mir nach der Verpflichtung auch angeguckt, was er vor allen Dingen hat. Klar, er kann blocken. Jeder Tight End kann irgendwo in einem gewissen Maße auch fangen. Ja, alles gut. Aber er hat tatsächlich Probleme mit dem Route Running. Er ist im Passspiel kaum einzusetzen. Er ist kein Red Zone Target und so weiter. Gut, dafür haben wir auch Jonnu Smith, der ja nun eindeutig ein Receiving Tight End ist. Ich finde, das könnte gut unser Tight End Nummer 3 sein, der in bestimmten Situationen halt eben, wenn es eindeutig ist, dass wir ihn zum Blocken brauchen, reinkommt und dann halt eben genutzt wird. Und ich habe es schon gesagt, du hast es angedeutet, ich bin natürlich nicht so glücklich, dass uns Durham Smythe verlassen hat. Ich war ein Durham Smythe-Believer. Warum? Und das möchte ich hier kurz erklären. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Danny hat es gesagt, so von wegen, den können wir problemlos ersetzen. Und das glaube ich eben nicht. Das ist eine Spezies, die relativ unterschätzt wird. Der ist nicht der flashy Player, der weiß Gott, wie viel Yards fängt. Aber er hat das, was ein Tight End in meinen Augen auch sein sollte. Und weswegen ich das eigentlich in der Offense, wenn ich die Statur dafür gehabt hätte, am liebsten gespielt hätte. Es ist nämlich die vielseitigste Position. Neben dem Blocking musst du auch receiven können, du musst Routes runnen können, du musst eigentlich alles veritabel machen. Natürlich ist es super, wenn du eine Sache herausragen kannst und das andere mindestens mittelmäßig bis gut. Oftmals ist es ja so, dass die eine Sache nur herausragen können und alle anderen Sachen nicht, so nach dem Motto. Und was Durham Smythe halt hat, ist, der kann keine Sache herausragen, aber alles mittelmäßig. Und das gibt dir halt viele Optionen. Es gibt dir auch die Option, einen Chipblock zu setzen und dich abzusetzen, um dich dann wieder anzubieten. Er hat ja oft genug tatsächlich, ich habe jetzt die Stats nicht gegoogelt, das tut Tobi wahrscheinlich zwischendurch. Er hat ja zwischendurch durchaus auch seine Touchdowns gefangen, trotz Jonnu Smith, und seine Rolle gehabt, gerade was auch so Third Downs und sowas angeht. Da war Durham Smythe meiner Meinung nach sehr, sehr unterschätzt. Deswegen verstehe ich den Disrespect nicht. Er ist kein flashy Player gewesen, alles gut, aber ich finde, er ist genau das, was du brauchst. Und Pharaoh Brown hat eben genau das, was zum Beispiel Mike Gesicki andersrum hatte. Pharaoh Brown ist im Passspiel kaum zu gebrauchen. Ich glaube nämlich nicht, dass er eine solide und sichere Anspielstation ist. Ja, so sehe ich ihn nicht. Also er ist im Passspiel kaum zu gebrauchen. Dafür aber ein herausragender Blocker. Mike Gesicki, der jetzt relativ bei den Bengals verlängert worden ist, der halt überhaupt nicht blocken konnte, gar nicht. Ne? Und dann wiederum tatsächlich aber dafür die Bälle versucht hat, meisterhaft zu fangen. Leider nicht bei uns. Das ist halt der gewaltige Unterschied. Und hinzu kommt noch, ein Durham Smythe war schnell und athletisch genug, um das Feld runterzulaufen, dort quasi eine Passoption zu sein. Und jetzt nicht unbedingt nur im Laufspiel zu blocken, das kann Pharaoh Brown mit Sicherheit herausragend, aber auch die Receiver frei zu blocken. Gerade die Schnellen, wenn die auf das Second Level oder sowas kommen. Da war es Durham Smythe einer, der dort immer noch Wege freiräumen konnte vorher, Lanes freiräumen konnte, allein schon durch seine Präsenz, weil auf ihn musste ja geachtet werden, und durch sein Blocking verhindert hat, dass die Leute die Running Lanes wieder zugemacht haben. So, jetzt ist es natürlich jetzt eine Lobeshymne auf einen Spieler, der weg ist. Die Sache, die ich da vor allen Dingen sagen will, ist, dass Pharaoh Brown seine Berechtigung hat, aber als Nummer 3, unsere Nummer 1 ist Jonnu Smith, es fehlt uns immer noch eine Nummer 2. So, verdient er denn so viel wie ein Nummer 3 Titan? Oder, Tobi, ist es so, ja, frag mich ruhig alles zum Thema Capspace, aber ich kann dir keine Auskunft geben. Zum Thema Salary, Entschuldigung.
Ich kann dir zum Thema Salary von Pharaoh Brown natürlich auch wieder nichts sagen, weil die genauen Zahlen von Pharaoh Brown noch nicht raus sind.
Ach, das ist so schön, die Sachen zu fragen. Es ist so befriedigend danach.
Ja, ich weiß. Ich habe mir das ja angeguckt und ich habe es eben refreshed. Die genauen Zahlen oder die genauen Vertragsdinge, gerade für die Spieler, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, sind halt nur noch nicht bekannt. Die werden wahrscheinlich, weil die alle, ich glaube, heute unterschrieben haben, werden alle wahrscheinlich morgen oder übermorgen so rauskommen. Stand Dienstag können wir da nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, lieber Micho, kennst du den Begriff Fettnäpfchen?
Warum? Weil Dürms meist auch nur 3 Touchdowns hat?
In den letzten 4 Jahren genau einen. Er hatte im letzten Jahr einen, der zählte aber nicht, glaube ich. Ja, okay, ich meine, mich erinnern zu können, entweder er hat ihn in der Red Zone fallen lassen oder aber er hat ihn gefangen und er wurde dann wegen einer Strafe zurückgenommen. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber
er hat im selben Zeitraum knapp 500 Yards mehr als Pharaoh Brown gefangen.
Das ist so, das ist richtig. Es ist halt nur bei den Touchdowns ein bisschen...
Ja, da hatte ich mehr im Kopf, gebe ich zu. Ne? Schade drum.
Ja, ja.
Aber ja, dann würde ich, ja, also ich suche es jetzt nicht raus oder sowas, wobei es mich auch Ewigkeiten kosten würde, das herauszufinden. Ich glaube, er hat sehr viel bei Third Downs, vor allem bei wichtigen Third Downs getan. Vor allem in den letzten besseren Tourjahren.
Ja, aber generell musst du sagen, wenn wir jetzt schon mal bei den Statistiken des letzten Jahres sind, ein Spieler, der 9 Receptions für 53 Yards hat, dem gibst du halt keine 4 Millionen Dollar an Jahressalär. Und wenn man dann noch
im Hinterkopf... Mit Abstand schlechtestes Jahr.
Genau, richtig. Und es war wahrscheinlich ein Business-Move, dass man sich da von ihm trennt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was er in Chicago verdienen wird. Es ist nur ein One-Year-Contract. Ich wünsche ihm und ich hoffe für ihn, weil ich ihn als Spieler wirklich auch ziemlich gut fand und auch so in dem, was man so in der Locker-Room-Chemie so nach außen gehört und gesehen hat, wohl ein relativ netter Typ. Deswegen, dem wünsche ich nur das Beste, aber dass es in Miami nicht weitergehen würde.
Aber wir sind uns einig, trotz Pharaoh Brown fehlt uns jetzt eigentlich noch ein Nummer 2 Tight End, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe ja noch diese tolle, rosenartige Star-Erwartung, dass man sich um Jason Taylors Sohn Tight End bei LSU bemüht. Und das fände ich super, wenn der bei uns spielen würde.
Ja, das wäre natürlich so eine Romantikgeschichte.
Natürlich.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, um Nummer 2 Tight End zu holen, musst du mindestens in den ersten 3 Runden zuschlagen, in meinen Augen.
Ja, musst du auch um, wie heißt denn jetzt?
Und ich glaube, dass wir die Picks eher für was anderes brauchen.
Mason Taylor, glaube ich, oder so?
Ich glaube nicht, dass wir die in Tight End investieren.
Ja, ich will diese Story haben. Und deswegen wäre ich auch bereit, da einen einen Day-2-Pick, den wir vielleicht irgendwo uns noch herorganisieren, für Herrn Taylor auszugeben. Davon mal ganz abgesehen, dass er der Sohn von Jason Taylor ist, spielt er auch relativ gut. Das muss Tatsache man nochmal dazu sagen.
Tatsache ist, entweder glaube ich, dass wir spät im Draft zuschlagen und einen Future Prospect mit Potenzial oder sowas versuchen zu holen. Also ein High Risk, High Reward, ne? So ein Boom or Bust Player, genau, das war das, was ich suchte. Entweder das im Draft holen, oder dass wir tatsächlich noch irgendeine unspektakuläre Lösung in der Free Agency verpflichten, bei den Tight Ends, die übrig bleiben. Und das letzte ist, glaube ich, sogar eher. Ja. Beziehungsweise schließt sich nicht aus, ne?
Ja, mir völlig egal, solange ich nicht noch eine Saison mit Julian Hill ertragen muss. Also ganz ehrlich, wo ich schon bei Liam Ickenberg nicht so der Believer war, Julian
Hill. Ist er denn noch bei uns, Julian Hill?
Julian Hill? Natürlich ist er noch bei uns.
So, und ich glaube, du wirst damit wahrscheinlich, nein, und dann Teil der Nummer 2 haben, oder wie?
Ich befürchte, also ich will es nicht glauben, aber er scheint ja relativ viele Fürsprecher in den entscheidenden Positionen zu haben. Auch da wieder das, was mein Auge mir sagt. Also ich will den nicht noch mal sehen. Eine Saison hat mir mehr als gereicht und dass der noch da ist, ist schlimm genug.
So, kommen wir, ich glaube, zur letzten Verpflichtung seit dem letzten Mal, ne? Ich meine, ja.
Ja, wir haben noch eine übrig. Das ist somit die, auf der einen Seite die überraschendste Verpflichtung, würde ich sagen. Da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Wenn man im Hinterkopf hat, dass er schon mit unserem Special Teams Coordinator über Jahre in Tennessee bei den Titans zusammengearbeitet hat, etwas weniger überraschend, aber wir haben Ryan Stonehouse, den Panther, verpflichtet und quasi damit die Tür für Jake Bailey schon aufgemacht, weil zwei Panther dieser Kategorie brauchen wir nicht und wir sind uns auch darüber einig und im Klaren, dass Ryan Stonehouse zu den besseren Panthern der NFL gehört und gegenüber Jake Bailey ein deutliches Upgrade darstellen sollte.
Jake Bailey ist vor allen Dingen eins, nämlich konstant inkonstant. Mal hat er richtig geile Spiele und richtig geile Punts und dann denke ich wieder von wegen, boah Junge, geh woanders hin. Ich bin mit der Verpflichtung sehr zufrieden. Ich glaube nämlich, dass unsere Special Teams letztes Jahr ein großes Problem waren. Wir werden immer wenig beachtet. Es geht zwar, ja, doch mittlerweile geht es wieder mehr um Field Position. Und deswegen finde ich die Verpflichtung herausragend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Panther dieses Kalibers bekommen. Ich traue mich, die Frage gar nicht zu stellen, aber ich würde sagen, kommt natürlich darauf an, wie viel er uns gekostet hat.
Auch das wissen wir nicht. Was wir aber wissen. Wie
viel hat er zuletzt in Tennessee bekommen?
In Tennessee hat er, glaube ich, nicht ganz so viel, knapp über 1 Million, meine ich, hätte er bekommen. Das, was bei diesem Move und bei dem noch zu erwartenden Move mit Jake Bailey so eine Rolle spielt, ist einfach die Tatsache, dass wenn wir Jake Bailey entlassen, dann bringt uns das etwas unter 2 Millionen an Cap Space. Weil er nämlich 1,975 Millionen Dollar wieder auf die richtige Seite spülen würde und nur, ich glaube, 500 oder 550.000 Dollar Dead Cap hätte. Ryan Stonehouse in 2024 bei den Titans übrigens, ja, knapp unter 1 Million Jahresgehalt.
So, jetzt ist ja allgemein bekannt, dass Miami wenig Cap-Space hatte. Ja? Und ihr habt es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, oder in der Hauptfolge, das ist ja hier nur eine Update-Folge, dass ihr eigentlich ganz zufrieden damit seid, dass es keine großen Splashy-Moves gab. Dafür war Miami ja lange bekannt. Dafür muss man aber auch sagen, ist Miami nicht besser geworden in der Free Agency. Das kann man so, glaube ich, so deutlich unterschreiben. Zumindest nicht definitiv besser.
Ja, also ich würde sagen, auf gewissen Positionen würde ich das nicht unterschreiben, aber auf anderen Positionen muss man es, glaube ich, unterschreiben.
Ja, also Panther sehe ich uns overall besser, auf Safety sehe ich uns schlechter.
Das sehe ich auch so. Du unterschätzt unsere Verbesserung auf Right Guard. Also wenn James Daniels das spielt, was er spielen kann, dann ist er im Vergleich zu Robert Jones aber um Lichtjahre besser. Und da habe ich so meine Hoffnung, dass das auch passiert.
Ich stelle dir jetzt in meinen Augen eine eigentlich rhetorische Frage, Tobi. Aber du willst doch eigentlich mit Tua angreifen. Ich meine, man hat Tua den Vertrag gegeben, weil man sagt von wegen, das ist unser Franchise-Quarterback. Noch hast du den Hill unter Vertrag. Da würde ich gleich gerne auch noch dich zu fragen. Du hast noch ein paar Spieler auf günstigen Rookie-Verträgen, so gerade eben. Hättest du nicht irgendwie noch Geld aus der Zukunft eigentlich organisieren müssen und ein paar große Moves machen müssen, um All-In zu gehen?
Solange man das nicht tun muss, Hat man das meines Wissens oder hat man das, glaube ich, noch nicht getan. Man wird es aber früher oder später tun, in Klammern müssen. Weil man hat ja Emmanuel Ogbah einen Vertrag vorgelegt. Man hat jetzt Stand heute, NFLPA.com ist da ja tagesaktuell, noch 3 Millionen Dollar an Cap Space. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Emmanuel Ogbah für ein Jahr für 3 Millionen Dollar bekommt. Das heißt, man wird sich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch ein bisschen Geld besorgen, in Anführungszeichen. Die Möglichkeiten sind auch da und wenn wir ganz ehrlich sind, die sind auch realistisch. Nehmen wir zum Beispiel Jalen Phillips, der auf seiner Option derzeit spielt, für 13,1 Millionen Dollar, glaube ich. Wenn du den langfristig verlängerst und das dann so machst, dass du das erste Jahr etwas günstiger machst, hast du da natürlich auch Einsparpotenzial. Nehmen wir mal an, er kriegt im ersten Jahr 8 Millionen ungefähr, dann bist du schon bei 5 Millionen Capspace, die du eingespart hast. Die 1,975 von Jake Bailey habe ich schon erwähnt. Und der große Elefant im Raum ist natürlich eine Restrukturierung des Vertrags von Tua. Da reden wir dann ganz schnell von bis zu 19, irgendwas Millionen, die du da mit einem Move einsparen kannst. Und ich glaube schon, dass wenn die Dolphins die Möglichkeit haben, das zu tun, dass sie das auch tun werden. Aber solange sie es nicht müssen, wieso sollst du es tun? Weil auch die Agenten können den Capspace lesen. Und wenn du in eine Verhandlung reingehst mit 3 Millionen Capspace, hast du wahrscheinlich eine andere Verhandlungsposition, als wenn du mit 23 Millionen Capspace da in die Verhandlungen gehst.
Ja, Tobi, du hast gerade eben ein Horrorszenario an die Wand gemalt. Entschuldigung, deswegen sage ich eigentlich rhetorische Frage. Meine Meinung ist, diese All-In-Moves, diese Splashy-Moves, die machst du genau dann, wenn dir noch ein oder zwei Puzzlesteine fehlen, um Super Bowl-Contender zu sein. Ja, dann machst du diesen Move, dann leistest du dir Geld, um diesen ein oder zwei Jahre langen Run zu starten. Und das führt dich später eh irgendwann wieder dazu, dass du Cap-Probleme kriegst. Ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, ist halt eine, wo du eigentlich hingehen musst und sagen musst, scheiß drauf. Wir restrukturieren keine Verträge, wir beißen den sauren Apfel, wir spielen mit relativ wenig gutem Personal. Nicht, dass wir dieses Jahr abschenken, wir sind immer noch irgendwo grundsätzlich kompetitiv, aber halt sind wir kein Playoff-Contender, wir schreiben die Playoffs damit rein theoretisch ab. Wenn es klappt, trotzdem klappt, ist es schön. Aber wir sagen, dieses Jahr konsolidieren wir uns komplett und können dann ganz gezielt konstant lange aufbauen. Das war ja immer diese Frage mit, willst du den kurzfristigen Erfolg oder willst du die langfristige Chance? Ne? Was willst du? So nach dem Motto, bist du lieber 10 Jahre jedes Jahr garantiert in den Playoffs oder lieber ein Jahr garantiert im Conference Finals? In den Conference Finals. Das ist halt immer die Frage der Strategie. Ich finde, das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist tatsächlich dir das Geld aus der Zukunft holen und im Prinzip das Problem immer weiter nach hinten verlagern. Natürlich kannst du es so machen, du holst dir ein bisschen Geld aus der Zukunft. Und das Problem in der Zukunft, das du in die Zukunft verschiebst, das wird immer, immer kleiner, bis es irgendwann weg ist. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess, der, ich glaube, nicht von großem Erfolg gekrönt ist. Und gerade diesbezüglich habe ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Mit Tino habe ich damals darüber gesprochen. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Glaubst du, dass bezüglich Tyreek Hill noch irgendwas in dieser Free Agency oder in der Offseason passiert?
Definitiv, davon gehe ich aus. Also gerade was so rund um das letzte Saisonspiel gegen die Jets passiert ist, dass er im vierten Quarter nicht spielen wollte, dass er halt immer jemand ist, der für Schlagzeilen sorgt, der für Unruhe sorgt, der da relativ auch auf Social Media aktiv ist. Ich gehe davon aus, dass wir erstmal mit vielleicht noch der ein oder anderen kleineren Verpflichtung in den Draft gehen, dass wir dann gucken, was wir tun können und dass wir dann Tyreek Hill aktiv ins Schaufenster stellen werden. Ich sehe nicht, dass der die Saison bei den Miami Dolphins erreicht. Ganz ehrlich. Wegen der Zahlen schon nicht und wegen seines Verhaltens schon mal gleich gar nicht. Das, ich bin davon überzeugt, dass er mit einer Post-June-Designation für irgendeinen Betrag, was auch immer, also ich würde das zumindest so tun. Vom Hof gejagt ist jetzt ein hartes Wort, aber dass man ihn abgeben wird nach dem Draft, davon gehe ich aus.
Nach dem Draft? Also ich sehe es so ähnlich, dass wir ihn abgeben, aber glaubst du nicht, dass ein Tyreek Hill, also zwei Fragen dazu nämlich, dass ein Tyreek Hill, wenn wir ihn vor dem Draft noch irgendwie loskriegen, ob wir da noch Draftkapital und wenn ja, wie viel wir noch bekommen würden? Und Punkt zwei ist, wie viel würde es uns sparen an Capspace?
Die zweite Frage kann ich dir mal wieder instant beantworten. Das sind knapp 15 Millionen Dollar, wenn wir ihn traden mit einer Post-June-Designation. Gut, wir fressen dann zwar 12,7 Millionen an Dead Money, das können wir ja aber dann aufteilen auf die zwei Jahre, zwei Drittel, ein Drittel. Das ist dann noch akzeptabel, aber für 15 Millionen an frei werdendem Cap Space bekommst du jemanden, wenn du dann Jalen Waddle als Nummer 1 siehst, bekommst du auf jeden Fall mindestens eine gute Nummer 2. Und wenn man sich die derzeitigen Free Agents auf der Wide Receiver Position ansieht, da ist ja noch vielleicht so der ein oder andere, wo du sagst, das könnte eventuell jemand sein, den du als Nummer 2 haben möchtest.
Nenn mir mal ein Beispiel.
Naja, also wenn du es durchguckst, die sind nun mal schon mal alle ein bisschen älter, ne? Also Stefon Diggs muss es jetzt nicht unbedingt sein, Keenan Allen ist alt, Tyler Lockett ist alt, aber zum Beispiel so ein Typ wie Amari Cooper, der ist nur jetzt 31, das könnte ich mir schon vorstellen. Oder einen Tyler Boyd vielleicht oder so, also sowas. Einen Elijah Moore, weiß ich nicht, ob der gut genug ist für die zwei. Aber wenn du im Draft an einen sehr guten Wide Receiver in einen der ersten Runden bekommst, dann reicht dir ein Elijah Moore wahrscheinlich auch als Nummer 3. Und da, wie gesagt, würde ich den Draft abwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man vorher was macht, sondern dass man im Draft guckt, ob man da vielleicht da in die Richtung gehen kann und dass man danach handelt.
Also du hast auf jeden Fall einen Namen genannt, den ich auch sofort sehe, nämlich Amari Cooper, der tatsächlich nochmal eine Art Outside-Receiver ist, während Tyler Lockett, Keenan Allen, das sind eher Possession-Receiver, eher so Slot-Guys. Amari Cooper als Outright-Receiver oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Fände ich tatsächlich auch besser als Tyreek Hill. Wäre finanziell, würde uns das einen großen Weg entgegengehen. Was glaubst du denn, Pre-Draft, was würdest du für Tyreek Hill bekommen?
Pre-Draft?
Als Draft-Pick.
Boah, es ist schwierig. Also auf jeden Fall Tag 3. Ich denke nicht, dass da jemand so verrückte Dinge macht wie erste, zweite, dritte Runde oder irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Draft-Pick in, weiß ich nicht, Runde 5 oder sowas gibt und dann noch einen Positionstausch vielleicht. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir sagen, ja, wir geben Tyreek Hill ab, gehen in, weiß nicht, Runde 3 mit dem Compensatory-Pick ein bisschen hoch und kriegen dafür dann noch als zusätzlichen Pick, einen Fünftrunden-Pick obendrauf. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen.
Also Fünftrunden-Pick finde ich super. Und ich möchte jetzt auch direkt meine Destination für ihn geben. Du darfst ja auch schon mal eine raussuchen. Meine Destination, die würde ich tatsächlich feiern. Das werdet ihr alle blöd finden, aber wären die New England Patriots. Die Patriots haben den Cap-Space. Die Patriots haben einen beschissenen Wide Receiver Room. Die Patriots haben einen jungen, sehr talentierten Quarterback. Meiner Meinung nach den besseren Quarterback als Chicago, dem sie Unterstützung geben müssen. Ja, Tyreek Hill würde zweimal die Saison gegen uns spielen. Ich glaube aber, dass Tyreek Hill auch irgendwo ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist und dass er in diesem, in diesem Receiver-Umfeld auch nicht seine Top-Leistung bringen würde. Und nachdem ich das letzte Mal bei den Trash Talk Patriots zu Gast war und dort erzählt wurde von wegen, Tyreek Hill wäre Franchise-Cancer und er teilweise mit Sachen beschuldigt wurde, die schon aus der Welt geräumt sind, die fragwürdig sind und so weiter, würde ich es den Trash Talk Patriots, namentlich Frank, schöne Grüße, du weißt, dass ich dich mag, aber denen würde ich es wirklich gönnen, dann Tyreek Hill zu haben, um zu sehen, wie er sich winden muss, um da wieder rauszukommen. So, jetzt darfst du, Tobi. Was wäre deine Destination für Tyreek Hill?
Scheißegal, Hauptsache weg. Weil, ganz ehrlich, er hatte in dem Moment verloren, nach dem Jets-Spiel, als er dann solche Nummern gebracht hat von wegen, ja, ich bin ja schon weg und bla und blub, da hat er für mich verloren. Den kannst du einem Locker-Room, auch denen, die da sind, nicht verkaufen. Schon gar nicht mit der Salary. Und ich würde es eher kritisch sehen, wenn er da bleibt. Ganz ehrlich. Sportlich hin oder her.
Gut. Dann wollen wir noch kurz einen Blick in die restliche Free Agency werfen. Tobi, hast du irgendwelche Gewinner oder Verlierer von anderen Franchises, was du so mitbekommen hast?
Du, Gewinner sind aus meiner Sicht auf jeden Fall die alle Defensive Tackle, die so auf dem Markt waren, was da teilweise für Preise rausgehauen wurden, gerade auf der Position. Das war ja schon sehr abenteuerlich, das muss man so sagen. Je nachdem, egal wie gut sie jetzt waren, wir haben uns ja über Jahre auch mit einem Jonathan Allen zum Beispiel beschäftigt, hatten so die leise Hoffnung, dass er vielleicht im dritten oder vierten Anlauf zu uns kommen könnte. Aber wenn du so den Durchschnitt dir anguckst, dass zum Beispiel ein Javon Hargrave bei den Vikings jetzt 2 Jahre 30 kriegt, ein Kinlaw 3 Jahre 45 bei Washington, Milton Williams ist vielleicht sogar die 104 Millionen wert, die er da für die 4 Jahre in New England bekommt, aber ist natürlich auch schon eine heftige Nummer. Tershawn Wharton als DT 3 Jahre 45, also und du hast sie gerade schon angesprochen, ich möchte auf die Situation der Patriots eingehen. Klar, sie haben Mike Vrabel, klar, sie haben ihre Defense wunderbar jetzt verstärkt und toll ausgerüstet, aber da sind noch so viele Lücken und mit dem Capspace, das darf dir nicht passieren. Also ganz ehrlich, du hast auf Wide Receiver einen Mac Hollins verpflichtet. Gut und schön, aber verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, dass sie wieder auf einen Nummer 1 Wide Receiver verzichten, gerade auch, weil du ja einem Drake May die Waffen an die Hand geben solltest. Also ist für mich unverständlich und man wird sehen, was sie dann im Draft daraus machen, ob sie dann an 4 meinen, sich dann da einen Wide Receiver zu holen, der sie weiß Gott wie viel besser macht. Ein Travis Hunter wird weg sein, der ja so vielleicht Cornerback, vielleicht Wide Receiver ist, man weiß das ja nicht so genau, der ja beides spielen kann. Aber wenn du jetzt mal die Nummer 2 nimmst, die im Draft so verfügbar wäre, und das ist auf lange Sicht gesehen Arizonas Tetora McMillan, den sehe ich jetzt nicht als den Wide Receiver an, der dich so viel besser macht, ehrlich gesagt. Klar, ein starker Spieler, aber ob der für die Patriots das ist, was die Patriots eigentlich bräuchten, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich bei dir. Über Gewinner reden ist natürlich ganz lustig. Ich finde, Gewinner in der Free Agency sind zum Beispiel die Rams. Da finde ich, die haben sich großartig verstärkt. Aber lass uns mal in der eigenen Division bleiben. Ich bin kein Aaron Rodgers-Fan. Aber ernsthaft, Justin Fields als Starting Quarterback? Ich meine, gut, er hat gegen uns dieses Career-Game gehabt, ja, wir und laufende Running, werfende Running Backs, ja, alles gut und schön, aber wirklich, willst du jetzt, ich hätte ja fast schon Bock, also die wollen jetzt mit Justin Fields spielen und ich hätte fast schon Bock, die Jets zweimal mit Zach Wilson zu schlagen, weil Justin Fields es nicht auf die Kette bekommt.
Ja, auch da ist, auch da sehe ich das ähnlich. Die müssen ja jetzt erstmal alles zurück, also zurückbauen in dem Sinne, dass sie die ganzen Leute loswerden müssen, die, die Aaron Rodgers da mit seiner Liste angeschleppt hat. Und die haben schon gut was an Potenzial verloren. Einen DJ Reed als Cornerback zum Beispiel, einen Kinlaw, einen Adams, der nie so wirklich funktioniert hat, wie er sollte, einen Solomon Thomas, die haben schon einiges abgegeben. Natürlich ist ein Brandon Stevens ein saustarker Cornerback, aber ich sehe zum Beispiel nicht, wie oder wo die Jets nachhaltig besser geworden wären als letzte Saison. Und sie haben einmal den Rundumschlag gemacht, sie haben quasi die kompletten Coaches ausgetauscht. Sie haben den GM ausgetauscht, meines Wissens. Also da passt Justin Fields als Brücken-Quarterback schon ganz gut. Aber als mehr sehe ich den auch nicht. Und man kennt so seine Vor- und Nachteile und seine Limitierung. Das wird bei den Jets nicht besser werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Gut, werfen wir einen letzten Blick auf die Buffalo Bills, die ein paar clevere Resignings gemacht haben. Also ihren Right Guard, Alec Anderson. Sie haben Shane, wir sprechen aus Bückele, keine Ahnung. Den haben sie als Backup-Quarterback resigned. Sie haben Running Back Ty Johnson resigned. Sie haben Damar Hamlin in Safety resigned. Alles gut. Aber was sie, wen haben sie sich geholt? Sie haben Wide Receiver Josh Palmer geholt von den Rams mit einem 3-Jahres-Vertrag. Sie haben Michael Höckt auch von den Rams mit einem 3-Jahres-Kontrakt gehabt. Einen Running Back namens Darrington Evans, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Sie haben, und jetzt wird's eher interessant, Defensive Liner Larry Ogunjobi geholt. Dann haben sie Dan Jackson als Cornerback, Kendrick Green, Laviska Shenault als Wide Receiver, auch ein interessanter Spieler. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich, worauf ich hinaus wollte. Sie haben sich noch mit einem Einjahresvertrag Joey Bosa geholt. Wo siehst du die Bills jetzt in dem ganzen Zusammenhang?
Naja, also wesentlich schlechter geworden sind sie auf gar keinen Fall. Also das kann man so nicht sagen. Sie haben versucht, das, was ihnen noch so ein bisschen in Anführungszeichen fehlte für den großen Wurf, haben sie versucht, das noch sich dann in Addition zu besorgen. Was mit Joey Bosa ist, ist natürlich sehr von seiner Fitness und sehr von seinen Verletzungen abhängig. Ich meine, gut, er hat 2024 14 Spiele gemacht, aber er hat auch die 2 Jahre davor insgesamt zusammen 14 Spiele gemacht. Er ist sicherlich für gewisse Situationen keine Verschlechterung im Vergleich zu Name. Oh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Schade. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Von Miller. Oh, verdammt. Er ist sicherlich keine wesentliche Verschlechterung zu Von Miller, wenn er fit ist. Und er ist eine Wette. Er ist eine nicht ganz günstige Wette, aber wenn das funktioniert mit Joey Bosa bei den Bills, dann sehe ich sie nochmal natürlich ein Stück weiter vorne. Und das sehe ich auch mit Bosa, mit Höckt und Ogunjobi. Sie sind da ja punktuell auf diese Position gegangen, weil sie gesagt haben, gut, uns fehlt noch ein Wide Receiver der Qualität eines Josh Palmer, was McCollins nicht so sein konnte. Und sie sind auf dieser Defensive End Linebacker Position sehr aktiv gewesen, weil sie noch mehr Druck in der Defense entwickeln sollen. Also, wenn das alles so klappt, auf dem Papier sind sie deutlich stärker geworden. Ob das jetzt in der auf dem Feld auch so ist, ist fraglich. Aber letzten Endes, sie haben das Geld, was sie hatten, für ihre Spieler eingesetzt. Sie haben das Geld, was sie hatten, auch gut eingesetzt. Und sie sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Ob das jetzt für den großen Wurf reicht, sehe ich immer noch fraglich. Aber sie gehören sicherlich zu den Contendern der zweiten Reihe, mindestens.
So, Tobi, möchtest du denn jetzt noch, gibt es noch irgendwas zur Free Agency, was du jetzt Stand jetzt loswerden möchtest? Vielleicht noch irgendwelche Cap-Nummern nachholen oder so?
Das kann ich leider nicht, aber was mich tatsächlich gewundert hat, ich habe ihn eben schon mal angesprochen, die Cowboys, also ganz ehrlich, ist ja gut und schön, dass sie sich Solomon Thomas geholt haben. Ist ja gut und schön, dass sie so ein paar Moves gemacht haben. Aber wie man auf die Idee kommen kann, einem Robert Jones einen Einjahresvertrag für 3,75 Millionen zu geben, also das ist schon wild. Ich hätte nicht mal die Hälfte gegeben.
Davon sie haben damals auch Geld bezahlt für einen Touchdown von Nuaib Genogine. Wer weiß, was sie noch wollen. So, Tobi, die Free Agency neigt sich dem Ende zu. Ich denke so, in den nächsten Wochen beginnen wir mit der Draft-Coverage. Kann noch nicht genau sagen, wann, ob wir nächste Woche oder erst übernächste Woche beginnen. Aber da wird es hier wieder eine Menge Content geben. Tobi, wenn man dich anschreiben will, wo findet man dich denn überall auf Social Media? Und unter welchem Namen?
Also eigentlich auf allen gängigen Formaten, außer, wer ist das, Mastodon? Das habe ich noch nicht geschafft. Aber ansonsten bin ich überall zu erreichen. Sogar beim Schmetterling. Da ist zwar jetzt noch nicht so viel an Content los, aber auch da habe ich ein Profil. Das ist dann,
unter welchen Namen hast du denn die ganzen Profile?
At Tobias Dollfans, zum Beispiel bei Blue Sky. Und alle anderen sollten im Laufe der Jahre schon bekannt sein, glaube ich.
Facebook. Gut, danke für diese wunderbare Unterstützung einer neuen Abmoderation. Mein Name ist Michu. Ich habe fast alle Social Media Accounts aufgegeben, beziehungsweise nutze sie kaum noch. Erreichen tut ihr mich eigentlich nur über Blue Sky unter Archangel Mac. M-A-G am Ende, das Mac mit G am Ende. Und in dem Sinne würde ich sagen, stay tuned und find's ab.